Wir sind jetzt schon etwas vorangeschritten in der Zeit und wir wollen aber noch viel Zeit nehmen, uns auch zum Beten. Es ist bereits angeklungen, dass die Methodik der Praxis, wenn ich jetzt dazu noch ein paar Sätze sage, so kurze Zeit, wenn ihr das nochmal nehmt, die Einheit 4 auf dem Zettel und Einheit 5, das ist ausgeschrieben, das will ich jetzt nur kurz darauf hinweisen. Gemeinde als Heiland, das ist ein Wortspiel, das auch sehr stark von Paul Zulehner, einem katholischen Theologen, ausgegangen ist. Dass die Gemeinde ein Ort ist, in dem wirklich Heilung erlebt werden soll. Und wir haben natürlich heilende Faktoren, aber auch solche, die wir im Blick haben müssen, wo Gemeinde auch krank machen kann. Ich habe das mal aufgeführt, einfach zur Orientierung. Ich werde das jetzt nicht vortragen. Vielmehr möchte ich auf die Seite 5, Einheit 5 weiter eingehen. Die Praxis des Heilungsdienstes, und auch hier habe ich vieles bereits erwähnt. Ein Zitat von Wolfgang Bittner, einem Schweizer Freund und Theologen: Fragen wir nach Erneuerung der Praxis, so haben wir zuvor mit zu bedenken, wie solche Praxis überhaupt sachgerecht durchgeführt werden kann. Angesichts unserer gemeindlichen Wirklichkeit, in der wir uns über Jahrhunderte hinweg an das gewöhnt haben, was uns als normal erscheint, wird jede Erneuerung leicht als Neuheit und damit als Fremdheit empfunden werden. Die biblische Untersuchung hat jedoch gezeigt, dass Krankenheilung zu den Grundfunktionen des Auftrags Jesu gehört. Was hier angeregt wird, will nichts Neues, sondern das von der Bibel gebotene lehren. Ich habe hier jetzt mal noch einige Stichpunkte, besonders auf dem Hintergrund, wie wir das in der Gemeinde eingeführt haben und wie wir die unterschiedlichen Dimensionen ganz praktisch erleben. Einmal erwarten wir das unmittelbare Heilungshandeln Gottes an den Menschen. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass unsere Rituale, unsere Frömmigkeit, unsere Gottesdienstformen das einzige Gefäß sind, in dem Gott handeln kann. Eine ganz starke Leiterin unserer Gemeinde, die jetzt auch, nicht der Osnabrück, aber ist hier in die Gegend gezogen zu ihren Kindern, die war viele, viele Jahre, ich glaube Jahrzehnte sogar, essgestört. Und das war sehr schlimm, ihre Ehe ist daran fast zerbrochen und vieles andere mehr. Eine ganz fromme Frau, die vielen ermutigt hat. Und dann eines Tages, als sie hatte immer eine derbe Sprache, hat abends immer viel eingekauft beim Aldi, dass sie dann so lange gegessen hat, und dann hat sie alles wieder erbrochen. Und eines Tages, als sie dann wieder das aufgegessen hatte, alles, ging sie zur Toilette und sagt: Lieber Gott, ich muss jetzt kotzen, bitte hilf mir, ich bin schon müde. Ja. Und in dem Moment hatte sie eine Christusbegegnung. Und Christus sagt: Sigrid, möchtest du heil werden? Sie war völlig erschrocken und so: Herr, bist du es? Ja, Sigrid, möchtest du heil werden? Sie hat erst gezögert und sagt sie: Ja, Herr, aber wenn, dann mach's richtig. Ja, so ein bisschen derbere Frau. Und Jesus hat das gemacht. Ja, sie ist aufgestanden, hat sich hingelegt, sagt das erste Mal seit, ich weiß nicht, den Zeitraum, seit 20 Jahren etwa, dass ich unausgekotzt eingeschlafen bin. Ja. Sie hatte nie wieder einen Rückfall. Ja. Und sie hat das Zeugnis auch bei IRF mal gegeben, als Zeugnis, dass viele sich daran aufbauen, ein unmittelbares Heilungshandeln. Wir erleben das manchmal in gottesdienstlichen Versammlungen. Eine Möglichkeit ist auch, dass wir weggehen von den unterschiedlichen Ritualen und Formen. Eine ganz kleine Übung, die dauert nur ein paar Minuten, die möchte ich mit euch noch machen. Habe ich jetzt ein paar Mal in den Heilungsgottesdiensten bei uns gemacht. Wenn wir zum Beispiel eine schöne Lobpreiszeit hatten, wie jetzt auch, wo wir den Herrn gesucht haben, dass sie sagen: Nun entspannen wir uns mal alle. Ja, die in Ministry-Zeit, die standen schon auf Kohlen, die wollten gleich loslegen und dienen und so weiter. Und sagen: Der Herr macht's. Ja. Und dabei hilft das Atmen. Es ist nichts von ungefähr, dass der Geist Gottes, der Begriff für Geist im Hebräischen, der Begriff Ruach in der griechischen Sprache des Neuen Testamentes Pneuma, die gleiche Bedeutung haben, nämlich sowas wie Atem oder Wind. Du kannst zum Beispiel nicht morgens sagen, ich atme auf Vorrat ein, es hält bis heute Abend. Oder? Schon mal jemand versucht? Geht nicht. Ne? Also wir sind immer auf Abhängigkeit und so ist es mit dem Geist Gottes auch. Wir brauchen immer ein Erfülltsein und das ist immer gekoppelt an den Christus, der in dir versorgt wird. Und in der alten Kirche haben das viele mit dem sogenannten immerwährenden Herzensgebet verwandt, dass sie ihren Atemrhythmus hatten und mit ihrem Atmen einfach Jesus eingeatmet haben. Ja, manchmal haben sie das verbunden mit dem Jesus Christus Kyrie eleison, Herr erbarme dich. Oder ich mache das oft morgens beim Aufwachen, die ersten Viertelstunde, wo ich dann wach im Bett liege und dann atme ich ganz bewusst ein, tief ein und aus. Und ich bete dabei im Atmen. Und ich spreche dabei nur, Jesus, mein Heiland. Jesus, mein Heiland. Ja. Das ist, als wenn ich mich voll sauge mit Christus. Ja. Eigentlich ist der Sinn dass der Übung, dass man mit dem Atmen in ein immerwährendes Gebet hineinkommt. Das ist eine Übung, die nicht jedem so liegt. Aber ich möchte mit uns einige Momente nehmen, jetzt auch in der Praxiszeit. Wir haben so viel geredet, ich habe viel geredet, ich habe viel zugehört, so viel uns orientiert, dass wir einfach uns bewusst sein, dass Christus ja hier sein will. Der kommt ja nicht erst, wenn wir gleich die Ministriezeit haben oder wenn wir Lobpreis machen. Er ist da. So wie das Licht hier reinscheint und uns erreicht, den einen vielleicht ein bisschen zu dolle, ja, aber so ist Gott hier. Und dass du dich einfach mal ganz entspannt hinsetzt, möglichst die Beine nicht überschlägst, das gibt einen kleinen Stau, das sollte man wissen, mit beiden Beinen auf die Erde, möglichst gerade sitzen, ja, Hände in den Schoß legen, öffnen und einfach mal find deinen Rhythmus im Atmen und wenn du einatmest, dann denkst du Jesus und wenn du ausatmest, mein Heiland. Das machen wir jetzt mal ein paar Minuten. Herr, komm in mir wohnen. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen billig sich entfalten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Amen. Ja. Manche sind dann so entspannt, dass sie in einen heiligen Schlaf übergehen, was auch nicht schlecht ist. Ein heiliger Schlaf, ja. Die großen Dinge geschehen meist leise. Gott liebt die Stille, nicht nur auch den fröhlichen Lärm, aber auch in der Stille handelt er. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das üben. Und Meister Eckhart, ein mittelalterlicher Theologe, ein Mystiker, der hat das mal etwas humorvoll formuliert. Der hat gesagt, der Christus, der lebt doch in jedem Christen. Er wohnt in uns, Christus in mir. Das Problem ist nur, dass manche Christen so selten zu Hause sind. Das heißt, dass man sich wenig Zeit mit sich nimmt. Und das gehört auch zum Heilen dazu, dass du bei dir ankommst, damit du auch bei Gott ankommst. Ja, das korrespondiert miteinander. Nun, ich will ein paar Minuten noch nehmen, um auf diese paar unterschiedlichen Praxis, also das unmittelbare Handelsheilen dürfen wir erwarten. In jedem Gottesdienst, wenn ich in Gottesdienste gehe, erwarte ich, dass Gott handelt. Völlig unabhängig von der Predigt, die ich halte oder wo ich zuhöre. Ich bete, dass Menschen sich bekehren, die Jesus nicht kennen, dass das Evangelium klar ist, dass Menschen in die Nachfolge Jesu kommen, dass Menschen Buße tun, überführt werden von Sünde, dass sie befreit werden und Heilung empfangen. Das mitfolgende Zeichen und Wunder, das Zeugnis von Christus bestätigen. Das ist immer all die Jahre meines Pastorendienstes mein Gebet gewesen vor jedem Gottesdienst. Und ich lade euch ein, das auch für morgen und immer, wo ihr im Gottesdienst seid, so zu beten. Die Fürbittepraxis für Kranke in der Gemeinde. Fürbitte ist ein kontinuierliches Dranbleiben, auch über die Distanzen hinweg. Wir beten für Menschen, die auch außerhalb von Braunschweig sind, Verwandte und sonstige Bekannte. Wir haben eine Art Gebets-Hotline eingerichtet, also einen heißen Draht, wo wir, wenn aktuelle Dinge sind, sofort Nachricht kommen. In dieser Gebets-Hotline sind ungefähr, ich schätze mal, 30, 40 Leute jetzt. Das sind vielfach auch ältere Menschen, die auch spontan am Tag sich mal Zeit nehmen können und sagen, okay, ich bete jetzt für diese aktuelle Situation, da steht eine Riesenoperation an oder da ist ein Unfall, da ist dies oder jenes, sind meist solche Dinge. Und wir erleben erstaunliche Gebetserhörung mit dieser Gebetshotline. Das ist schlicht gemacht, eine Frau aus unserer Gemeinde ist die Koordinatorin. Oder wenn wir als Pastoren ein Anliegen haben, schreiben wir das. Wir wissen, Klick, das geht per Mausklick an ungefähr 30 Beter raus. Und die beten nicht alle sofort los, aber viele beten dann intensiv. Das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ein zweites ist der Fürbittekreis. Wir haben einen Fürbittekasten am Ausgang hängen. Da können Leute Anliegen reinschmeißen. Manchen Sonntagen ist der proppenvoll. Mit allen möglichen Anliegen, so eine richtig rote Box, so englisch sieht die aus. Ja, so ein englischer Briefkasten ist das, Fürbittebox. Und es gibt Fürbitter und die Fürbitter tun einen ganz treuen Dienst. Fürbitte ist ein wichtiger Dienst in der Gemeinde. Fürbitte, die sehen die Leute oft nicht. Manchmal wissen sie gar nicht, für wen sie beten. Da stehen nicht immer Namen drunter. Und es ist ein wertvoller und kostbarer Dienst, ein treuer Dienst. Wenn jemand hier fragt, was ist meine Berufung, frag dich, ob deine Berufung die Fürbitte ist. Wir brauchen viel mehr Fürbitter in Deutschland, viel, viel mehr. Und Fürbitte ist nicht so, dass du sagst, oh, ich komme aus der Fürbitte raus. Ey, es war mal richtig cool wieder. Gottes Gegenwart in der Fürbitte. Fürbitte ist oft auch ein Kampf, ein Durchtragen, ein Mittragen. Und Christus will dich mit hineinnehmen, was er tragen will. Das ist Fürbitte. Du musst nicht Christus überzeugen, dass er sich erbarmt, sondern als Fürbitter wirst du hineingezogen in die Sichtweise, die Gott für Menschen hat, die in Not sind. Und dann bringst du das im Beten vor Gott. Ein dritter Aspekt, dieser Fürbittekreis trifft sich jede Woche einmal zu festen Zeiten. Wir haben unterschiedliche Fürbittekreise, aber der Fürbittekreis für solche allgemeinen Anliegen einmal. Das dritte ist der Gottesdienst mit integriertem Gebet um Heilung. Wir haben einen Verkündigungsteil. Das sind meist Texte, die aus der Bibel sind, wo Heilungen passieren. Die werden ausgelegt. Gemeinschaft, Bekenntnis, Gebet. Wir bieten an, dass Leute auch Zeugnisse geben von Erfahrungen, die sie gemacht haben. Das Bekenntnis spielt eine Rolle und das Abendmahl auch. Wer betet nun in solchen Gottesdiensten? Wir haben Teams im hörenden Beten, also die prophetisch begabten Menschen sind bei uns auch gesammelt, nicht alle, aber viele von denen, die in einen kontinuierlichen prophetischen Dienst gehen, wo jede Woche ein prophetischer Dienst ist, sage ich mal. Wenn Leute sagen, ich kann Gott gar nicht hören, es tut mir leid, meine Ohren sind verstopft, kann mir irgendjemand helfen, dann kann man sich da melden. Das sind kleine Teams, meist zu zweit, manchmal auch zu dritt. Die machen das kontinuierlich, die werden auch supervisiert und begleitet. Und die sagen, wir wollen dich unterstützen. Also die nehmen sich eine halbe Stunde Zeit und sind still. Man sitzt in einem Raum und hört auf Gott. Und wenn jemand von dem was empfängt, spricht er das aus. Alles, was dort ausgesprochen wird als Impuls Gottes, das wird aufgenommen auf einen Tonträger und derjenige, der gekommen ist, kann das mitnehmen. Es wird ihm gesagt, bitte prüf das mit einem Menschen deines Vertrauens. Prüft alles, das Gute behaltet, steht in der Bibel. Ja, nicht alles, was da gesagt wird, ist pures Reden Gottes, aber wir haben so erstaunliche Erfahrungen gemacht. Über 16 Jahre läuft dieser Dienst jetzt. Und in diesen Heilungsgottesdiensten sind meist Leute aus dem prophetischen Dienst, aus den Heilungsdiensten, die wir für die Heilungsdienste haben, auch mittwochs parallel. Und dann haben wir noch Seelsorgerteams, die mehr beratend begleiten. Und wenn es irgend geht, stellen wir größere Teams mit 3 Leuten zusammen, aber 2 ist optimal. Schon. Und einer hört immer, was Gott sagt, und der andere sagt, was sagt der? Ja? Und dann tut man sich zusammen und betet. Und wenn der Seelsorger dabei ist, der leitet das Gebet. Ja. Der Seelsorger ist ganz bei den Menschen. Wir raten unseren Betern, die Augen offen zu halten, wenn sie beten. Ja. Also nicht, oh Herr, du bist wunderbar. Und wir gehen gerade in der Gegenwart Heiligkeit Gottes auf, merken gar nicht, dass unser Gegenüber gerade Nasenbluten hat. Oder was weiß ich, ja. Oder die weint und die Nase läuft. Und der kann sich überhaupt nicht konzentrieren auf Gott. Der braucht ein Taschentuch. Wir kriegen das nicht mit. Ja, solche Sachen. Also wenn es irgend geht, schau dein Gegenüber an, wenn du für ihn betest, auch in Gottesdiensten. Ja, das ist ein ganz kostbarer Dienst. Wer betet, das sind also die Leute aus diesen Gebetsteams und die werden vorher gesammelt. Jetzt diesen kommenden Sonntag ist wieder so ein Gebetsgottesdienst und das wird dann vorher geklärt, wer betet mit wem. Und dann haben wir diese Beter verteilt im Gottesdienst. Also unser Gottesdienstraum ist ein bisschen größer. Aber wir haben vorne Leute, dann an den Seiten, hinten, oben auf der Empore. Überall stehen Teams. Und manche Gottesdienste gehen sehr lange. Und damit man die Gottesdienste zu Ende kriegt, sagen wir, nach der Predigt zum Beispiel, nehme ich mein Fläschchen aus der Tasche, so wie jetzt auch. Das ist ein Ölfläschchen. Ich sage, wir praktizieren hier die Krankensalbung auch. Und ich erkläre das gleich nochmal, was wir machen. Ich sage, was wir tun, wenn Sie das möchten. Es ist ein Symbol. Ich nehme einen Tropfen, ich mache das bei mir vor. Ich sage, meist machen wir ein Kreuz und sagen, Ich lege den Namen oder ich salbe dich im Namen des Vaters, des Sohnes, Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Wir machen ein Kreuz. Manche machen auch drei Kreuze. Manche machen auch, ich habe schon mal erlebt, dass jemand sagt, ein Kreuz, es erinnert mich ans Sterben. Kannst du nicht ein Kula machen? Ich sage, ich mache mal ein Kula im Namen des Herrn. Ja? Das ist ein Symbol. Das spielt keine Rolle. Es ist ein Symbol. Leute sollen was fühlen. Wir nehmen auch Öl, was einen leichten Duft hat. Es darf nicht zu sehr riechen. Wenn das so ganz stark ist, dann kriegen manche auch Anfälle und die müssen die gleich wieder geheilt werden. Also von daher vielleicht auch ein neutrales Öl. Wir haben heute hier neutrales Öl. Massageöl, aber wir massieren nicht. Wir, nein. Also es ist eine Symbolhandlung. Das Öl selbst hat keine heilende Wirkung. Es ist ein Symbol. Das erklären wir sehr deutlich. Wir weihen das Öl dem Herrn, ist klar. Wir möchten, dass er es nutzt, dass Menschen berührt werden. Und es ist interessant, in all den Jahren, wo wir es machen, ich habe das, glaube ich, nur zweimal erlebt, dass Leute gesagt haben, nein, ich möchte das nicht. Aber wir fragen jedes Mal. Und wenn wir mit Menschen beten im Gottesdienst, dann legen wir nicht einfach unsere Hände auf sie. Ja, ich bete für dich. Oh Herr, komm mit deiner Macht. Oder manche zerren dann ein, die haben eine gleiche Rückenverspannung oder was weiß ich. Also immer den Respekt gegenüber dem anderen wahren. Ja, ihn nie aus dem Blick zu die Würde des Menschen achten. Ja, ist es dir recht oder ist es ihnen recht, dass ich meine Hand auf ihre Hand lege beim Segnen, dass ich meine Hand auf ihre Schulter lege, ich sage auch, wo ich sie hinlegen will. Ja. Die Hand auf dem Kopf lege ich meist, wenn ich Leute segne für einen besonderen Dienst. Ja. Unterschiedlich. Manchmal nehme ich auch beide Hände, sei mal mein Segnungsmodell, du bist jetzt da, ja. Dann sage ich, hey, was ist dein Problem? Und dann sage ich, okay, du möchtest was empfangen, mach mal so. Und dann lege ich meine Hände unter die Hände. Ja, ist auch ein schönes Gefühl für den, der gesegnet wird. Manchmal lege ich meinen Daumen rein. Ja, ist auch nicht schlecht. Ne? So, also, dass der Mensch, für den man betet, etwas fühlt, aber sich niemals bedrängt fühlt. Also nicht so, oh Herr, komm mit deiner Macht. Ja. Buff, buff, buff. Ja, es gibt ja diese sehr impulsiven Beter, wo man anschließend sagt, die hatten Ringkampf. Das ist nicht das Gebet. Ja, okay, danke dir. Also ganz schlicht, auch mit Respekt natürlich. Wir sagen, wir schließen den Gottesdienst nach einer bestimmten Zeit ab. Diese Segenszeit ist im Rahmen des Gottesdienstes. Es ist kein separates Hinterher. Sondern wir sagen, dann haben wir meinetwegen eine Viertelstunde und dann leite ich die ganze Versammlung an oder der Gottesdienstleiter sagt, wir bitten, dass Sie hier bleiben. Denken Sie jetzt nicht, ich habe keine Krankheit, ich muss ja hier nur warten, bis die fertig sind. Wir brauchen Ihren Glauben. Beten Sie für Menschen, die nach vorne kommen. Ja? Oder ich lade ein, dass die Leute untereinander beten. Man muss auch nicht unbedingt nach vorne kommen. Ja. Und das nimmt immer mehr zu, dass es normal wird. Wir haben die Leute gesagt, wenn ich nach vorne gehe, dann gucken doch alle. Und heute, selbst im ersten Gottesdienst, da sind sehr viel ältere Menschen aus Aussiedlergruppen dabei. Die sind die Ersten, die vorne sind heute beim Beten. Ja? Die kommen fast jeden Sonntag. Die haben immer irgendwelche, bete für meinen Rücken und für meinen Opa oder was weiß ich. Irgendwas haben die immer, ja. Und die haben überhaupt keine Probleme damit. Und früher haben sie gedacht, ja, die kommen doch nie. Ist ganz offen, ja. Also von daher sehr, sehr hilfreiche Erfahrungen. Diese Heilungsgottesdienste, wie wir sie intern nennen, werden auch beworben in der öffentlichen Zeitung, Beten für Kranke. Auch das nächste, was wir tun, das ist der heilende Gebet unter Einsatz von Charismen in den sogenannten heilenden Beten. Die Charismen im Heilungsdienst, die zum Einsatz kommen, die Gabe der Heilung, die Unterscheidung der Geister, Barmherzigkeit und Seelsorge, es wird jetzt zu weit führen, die einzelnen Charismen zu erläutern, aber sie sollen dort zum Einsatz kommen. Hilfen für den Aufbau eines solchen Dienstes. Zunächst sammeln wir Leute, die überhaupt Interesse haben, für Kranke zu beten. Es gibt Leute, die das nicht wollen. Die sagen, wir können ja andere machen. Ich habe mehr so, ich helfe mit, wenn das Dach neu gedeckt wird oder was weiß ich, was man für Gaben hat. Es gibt ungefähr, nach meiner Einschätzung, ich reise mit dem Thema viel rum, sind meist so ungefähr 10-15% einer Gemeinde, die sagen, ich möchte gern für Kranke beten. Das soll mein Dienst sein. Ja? Ich weiß nicht, es steht nicht in der Bibel, aber es ist ein Erfahrungswert. Ja? Wie viel seid ihr?
Gebet für Heilung, Segensteam,
so 15-20 würde ich sagen. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ein guter Schnitt, ja. Also von daher, das ist auch gut. Es brauchen ja auch Leute, die noch andere Dienste tun. Ja? Und man sollte darauf achten, generell beim Gemeindeaufbau, dass nicht wenig zu viel machen. Es ist auch wichtig, dass man entspannt betet und nicht zum Gebetsdienst gehetzt kommt. Diese Dienste, die Teams treffen sich immer mittwochs, das ist bei uns immer mittwochs angesetzt, das ist so gekommen. Und alle, die in den Teams, in den unterschiedlichen Gebetsteams beten, treffen sich vorher zum Abendmahl. Feiern das Abendmahl miteinander. Dort sehen Sie die Namen von den Menschen, die kommen, die sich angemeldet haben über das Gemeindebüro. Denn wir müssen ja Zeit für jeden haben, der kommt. Zum heilenden Gebet, zum hörenden Gebet. Wir nehmen uns für jede Person eine halbe Stunde Zeit. Es ist ähnlich wie beim Arzt. Man muss sich anmelden, ja. Und manchmal ist die Liste dann voll. Dann sagt die Sekretärin, es tut mir leid, kommen Sie bitte nächsten Mittwoch. Da haben wir noch ein paar Plätze frei. Und so hat sich das ganz gut eingependelt, auch mit diesen Gebetsdiensten. Für Heilungs- und Befreiungsdienst hat sich herausgestellt, auch hier haben einige Mitarbeiter eine besondere Berufung. Auch die setzen wir ein und werden geschult. Aber das korrespondiert oft mit dem Heilungsgebet. Die Mitarbeiter werden kontinuierlich geschult. Es gibt ungefähr alle 6 Wochen ein Schulungsseminar für solche Mitarbeiter in den unterschiedlichen Diensten. Das Gebet der Ältesten nach Jakobus 5 ist, glaube ich, vielen bekannt. Auch der Einsatz von Öl, ich hatte das eben noch mal gezeigt. Viele sagen, dürfen das denn nicht nur die Ältesten machen? Da steht zwar, dass die Ältesten mit Öl salben, sondern da steht aber nicht, nur die Ältesten dürfen das machen. So lesen das viele. Ja, als wenn nur die Ältesten mit Öl salben dürfen. Aber die Jünger haben auch mit Öl gesalbt, steht im Markus-Evangelium. Ja. Es ist eine Form, es sollten Menschen sein, die Vertrauen haben in der Gemeinde, nicht alle möglichen Leute, die irgendwie frei mit Öl rumgehen. So ist das nicht gedacht, sondern dass man wirklich das ist wie ein Ritual oder eine Form, die Gott offenbar nutzt. Und wir erleben das, wie Gott das nutzt. Jede Gemeinde muss da angeleitet werden, wie das geht auch, und immer wieder erklären. Das Heilungsgeschehen in der Mission spielt eine Rolle. Ich hatte die Geschichte von meinem Kollegen aus Frankreich schon erzählt. Und auch hier Gebet für Kranke auf der Straße. Auch hier sind wir neu unterwegs. Es gibt viele Initiativen in Deutschland, die das neu entdecken und sagen, wir wollen nicht nur auf die Straße gehen und die Leute anpredigen und nicht nur diakonische Dienste tun. Wir wollen ganz konkret ihnen Gebet anbieten. Und das wird von vielen Menschen, erstaunlich vielen Menschen angenommen. Wir haben alle jeden Monat ein Hoffnungsinsel, glaube ich, so ähnlich, in der Stadt. Das sind Christen aus unterschiedlichen Gemeinden, die dort sind. Die bieten an, wir beten mit ihnen, wir beten speziell für Kranke. Und auch das sind gute Erfahrungen. Dann ist uns sehr, sehr wichtig die Zusammenarbeit mit Seelsorgern, mit Beratern, mit Ärzten und Therapeuten. Das sind für uns keine, nicht dass man sagen, die Beter sind die Eigentlichen und die Therapeuten helfen oder umgekehrt. Wir haben viele oder einige Ärzte im Heilungsdienst bei uns, im Gebetsdienst und es korrespondiert miteinander. Es gibt ein ganzes Netzwerk in Braunschweig von ungefähr das sind etwa 25 Fachärzte, Christen, die sagen, wir wollen zusammenhalten, gucken, dass man wirklich auch eine gute Zusammenarbeit mit den Ärzten pflegt. In meinem Buch über Heilung habe ich dazu noch ein bisschen mehr geschrieben, ebenso mit den Therapeuten. Dann, wie gehen wir damit um, wenn Menschen keine Heilung erfahren? Ich werde morgen dazu etwas sagen im Gottesdienst. Das ist eine sehr wesentliche Frage. Wenn ihr euch aufmacht, den Heilungsdienst in euren Gemeinden zu stärken, stärkt immer auch den Seelsorgerdienst. Stärkt Menschen, die Menschen begleiten können, die trösten können. Ein Seelsorger muss trösten können, ja, muss mit Enttäuschung umgehen können, muss zusammen mit den Menschen weinen können und all solche Sachen. Ja, vielleicht soweit. Es gibt noch sehr viel mehr zu diesem Thema, aber das soll jetzt mal reichen. Nun wollen wir wirklich in die Praxis des Gebetes gehen. Wir haben 4 unterschiedliche Stationen. Willst du das noch kurz erläutern oder wie wollen wir es handhaben? Ja, mach das mal. Ja, gut. Dann wollen wir wirklich ins Heilungsgebet gehen.